NDR Info. Redezeit.
#441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden über Europa und wir reden über den europäischen Gedanken. Und es gibt einen Anlass, warum wir darüber reden. Es heißt nämlich Geburtstag feiern, den 60. Geburtstag. Am 25. März 1957, die Älteren von Ihnen werden sich erinnern, unterzeichnete Bundeskanzler Konrad Adenauer in Rom, daher der Name Römische Verträge, die sogenannten Römischen Verträge. Diese Verträge, wenn man so will, diese Verträge sind die Keimzelle der heutigen EU. Damals waren es 6 Länder. Sie traten zusammen, bildeten eine Wirtschaftsgemeinschaft, um den Frieden zu sichern. So reden wir heute über die Entwicklung dieses europäischen Gedankens und fragen, was ist eigentlich aus dieser Idee geworden und warum steckt die EU nach 60 Jahren in der Krise? Was ist daraus geworden und warum steckt sie in der Krise? Die Frage an Sie, ich bin mir sicher, dass Sie Verdrossenheit spüren, wenn Sie an die EU denken, aber womöglich haben Sie auch eine Idee, wie kann man Europa neu denken, wie kann man Europa neu gestalten. Daher die Frage, was fällt Ihnen ein, wie müsste Europa sein, damit es Ihnen gefällt, damit Sie europäisch denken, Europäer werden? Wie müsste Europa sein? Dennoch, Ihre Kritik ist natürlich auch willkommen. Ein paar Gedanken hören wir gleich. 0800 441777.
Ich freue mich darüber, dass wir innerhalb einer Europäischen Union als Deutschland mit agieren können. Und dass wir heute Dinge genießen, die unsere Eltern- und Großelterngeneration nicht genossen hat, nämlich Frieden mit unseren Nachbarn und freien Austausch von Ware, Dienstleistung und Verkehr.
Was man früher der Europäischen Union vorgeworfen hat, diese Kleinkrämerei, sich einzumischen, ob das nun bei Gemüse ist oder das gibt es nicht mehr. Und ich finde die europäische Einheit im Grunde genommen sehr wichtig und davon profitieren alle.
Die Reisefreiheit. Einmal, das ist so das, was man feiern sollte. Und diese ganze Brexit-Debakel kann man über Bord werfen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, nach Italien zu fliegen und ein Visum zu beantragen.
Ich finde, es wird einfach zu viel diskutiert, zu wenig gemacht. Was wünsche ich mir, dass die EU mehr so über seriöse Themen oder sowas spricht, nicht solche sinnlose Themen wie, wie krumm darf eine Banane sein?
Die Armut in Deutschland hat erheblich zugenommen in den letzten 15 Jahren. Ein großer Teil in Südeuropa ist sehr verarmt. Also wenn sich etwas ändern muss, dann im sozialen Bereich.
Ich habe durch die EU, damals durch die Umstellung auf Euro, so viel Geld in den Sand gesetzt. Meine Lebensversicherung war nur noch die Hälfte wert. Also von Anfang an ist da irgendwas nicht richtig gelaufen.
Große Vorteile finde ich. Einmal die Einführung des Euro tatsächlich. Den freien Verkehr von Waren, den freien Personenverkehr. Als Nachteile sehe ich diese Festung Europa, die Abschottung gegenüber den Flüchtlingen. Die Freizügigkeit sollte auch für andere Menschen gelten.
Erste Stimmen zum Thema Europa, gesammelt von Silvia Buckel. Sie hören die Redezeit auf NDR Info. Wir reden heute Abend über, welches Europa hat Zukunft? Dahinter verbirgt sich an Sie die Frage, wie müsste ein Europa sein, damit Sie sagen, ja, das gefällt mir, da fühle ich mich als Europäer, das soll so bleiben, wie es ist. 0800 441777 ist unsere Telefonnummer. Wie gesagt, vor 60 Jahren, wenn man so will, die Geburtsstunde durch die römischen Verträge. Damals waren es Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und Luxemburg. Diese taten sich zusammen. Wenn man bedenkt, heute sind es 28 beziehungsweise Brexit gedacht 27. Thomas Mann ist Mitglied des Europäischen Parlaments, dort im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Guten Abend, Herr Mann.
Schönen guten Abend, hallo.
Herr Mann, ist es für Sie eigentlich, am Wochenende wird in Rom gefeiert, mit welchem Gefühl feiern Sie diesen 60. Geburtstag?
Also Gefühl der Trauer gibt es weniger, wenn man sagen kann, das wäre alles so schrecklich, wir kriegen nichts gebacken. Aber eine totale Euphorie gibt es bei mir natürlich auch nicht, weil ich die Unterschiede sehe. Die Mitgliedstaaten, die zusammenarbeiten wollten und sollten, machen es in vielen Bereichen nicht. Die machen sich unheimlich leicht und sagen, wir machen unseren nationalen Weg. Dabei glaube doch kein einziger, dass wir nicht eine Solidarunion haben müssten oder eine Energieunion, an der wir gearbeitet haben. Wir haben eine Bankenunion. Wir haben in Sachen Umwelt unheimliche Fortschritte mitgemacht. Das wird im Alltag nie so richtig begriffen und das ist ein bisschen traurig. Mhm. Mir wäre zu wenig, wenn nur große Treffen wären von sogenannten Eliten und die anderen blieben außen vor. Deswegen bin ich froh, dass viele junge Leute auch von der Europa-Union und von der JEF dort sind und sind in Rom und sind dabei und sagen können, das ist ist uns einfach wichtig. Wir haben eine Menge mit erreicht.
JEF ist das Stichwort und JEF bedeutet, was Sie eben erwähnt haben, Herr Mann, junge europäische Föderalisten. Diese Organisation gibt es auch schon lange, nämlich ich glaube 60 Jahre auch. Und im Studio ist Daniel Kossack. Ich darf sagen, er ist 28 Jahre. Herr Kossack, dieser Geburtstag 60 Jahre, hat er eigentlich was mit Ihrem Europa-Engagement zu tun oder ist das von Ihren Eltern sozusagen lange her?
Ja, also ich glaube schon, dass man stolz sein kann auf die Tradition, dass es Europa jetzt eben schon seit mindestens 60 Jahren, beziehungsweise die Pariser Verträge sind ja noch älter, schon gibt und dass da wirklich viel erreicht worden ist und dass es sozusagen diesen Frieden in ganz Europa gibt. Da wird häufig ja gesagt, dass das jungen Leuten heutzutage nicht mehr so präsent sei, aber ich kenne noch die Erzählung von meiner Großmutter, die ausgebombt worden ist im Zweiten Weltkrieg und ich sehe das ja heutzutage auch, dass es in anderen Weltregionen, in Syrien Bürgerkrieg gibt, dass es in der Ukraine leider wieder kriegerische Auseinandersetzungen gibt und insofern ist das auch nach wie vor für uns immer noch bedeutsam.
Sie sind 28 Jahre alt. Wenn ich Sie jetzt frage, was an Europa ist für Sie wichtig? Wir haben einiges gehört in der Umfrage. Die Reisefreiheit, das mit dem Frieden, das fällt ja auch immer das Wort. Ist das für Sie die Motivation, sich auch für Europa einzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Reisefreiheit ist für uns heutzutage natürlich ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir kennen das gar nicht mehr anders als junge Generation. Also Grenzkontrollen in Europa habe ich eigentlich gar nicht mehr bewusst erlebt und ja, die D-Mark ist sozusagen auch nur in meiner Kindheit gewesen und ich habe mich längst an den Euro gewöhnt und bin froh, dass wir das haben, dass es vieles in unserem Alltag auch einfach leichter macht und das ist schon für mich ganz großartig.
Weitere Motive werden wir im Laufe der Sendung hören. Professor Friedhelm Hengsbach ist Jesuit, Wirtschaftswissenschaftler, Sozialethiker an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen. Guten Abend, Herr Hengsbach.
Guten Abend, Herr Baumann, ich grüße Sie.
Wenn wir darüber reden, 60 Jahre, würden Sie sagen, das, was Adenauer damals unterschrieben hat, hat heute noch was mit der EU zu tun, die wir kennen?
Ja und nein. Also wenn einer Geburtstag feiert oder eine Frau Geburtstag feiert, dann ist das ja immer die Vollendung einer bestimmten Jahreszeit oder einer bestimmten Epoche. Also man schaut dann gern nach hinten. Und ich würde sagen, die wichtige Frage wäre, was läuft im Augenblick schief und in welche Richtung kann ein Neustart geschehen? Mhm. Was schief läuft, läuft, also zunächst mal positiv ist ja so, dass aus den Sechsen inzwischen 27 geworden sind.
Darf ich Sie mal unterbrechen? Ist das positiv?
Ja, das ist außerordentlich positiv, weil die ursprüngliche Union ein Westereignis war. Also es ging einfach um den Teil Deutschlands und auch den Teil Europas, wenn man es mal Europa weiternimmt, der durch den Eisernen Vorhang getrennt war von dem jeweils anderen. Und der Fall der Mauer, was Michael Gorbatschow angestoßen hat, das ist ja doch ein ungeheurer Gewinn, dass so viele Länder, die jahrzehntelang und unterdrückt worden waren, jetzt auch den Weg nach Westen oder die jedenfalls den Weg in die Mitte gefunden haben, sodass es eine große Europäische Union gibt. Nur das führt natürlich zu Spannungen. Je größer dieser Kreis wird, gibt es halt zwischen Norden und Süden und Osten und Westen also ziemliche Reibereien. Es gibt die Spannungen zwischen der Eurozone und den übrigen Mitgliedsländern. Es gibt die Spannung zwischen dem Binnenmarkt und der Währungsunion auf der einen Seite, nämlich Markt und Geld auf der einen Seite und dem sozialen Zusammenhalt auf der anderen Seite. Dass wir in einer so großen Gemeinschaft auch mit inneren Reibungen oder Spannungen zu tun haben, das meine ich, ist die große Herausforderung des Augenblicks und der Zukunft.
Die Frage ist ja, wenn ich mal Herrn Mann fragen darf aus dem Europäischen Parlament, wir hören immer wieder, ja, Krieg verhindern, Frieden schaffen, das war der Ausgangspunkt. Ist diese Idee inzwischen nicht ein wenig verblasst, wenn wir hören, was Herr Hengsbach erzählt hat, nämlich Zerfall der Sowjetunion, Fall der Mauer, Ende des Kalten Krieges? Gibt es diese Idee dieses Friedens eigentlich noch?
Also wenn man sieht, wie viele Länder mittlerweile friedlich einigermaßen umgehen, dann ist das schon ein ganz großer Erfolg bei Ihrer Frage, läuft da was schief, dass wir so eine Erweiterung bekommen haben. Es ist gut, dass wir eine solche Erweiterung hatten, das heißt, wir haben die an Bord. Join the Club gehört dazu. Aber die Realisierung dabei lässt leider zu wünschen übrig, wenn ich an die Verteilung der Flüchtlinge zum Beispiel denke, das geht nicht. Frieden schaffen heißt doch auch, das ist der äußere Frieden, den wir übrigens nur erreichen können, wenn wir ein gemeinsames Europa haben, aber auch der innere Frieden, wie wir miteinander umgehen, dafür zu sorgen, dass eine friedvolle Situation entsteht, in klarer Abgrenzung zu denjenigen, die versuchen wollen, das zu verhindern, Da hilft Nationalismus gar nichts und die Populisten haben sowieso gar keine Chance auf Dauer aus meiner Sicht.
Aber ist es für Sie als Europäer nicht übersichtlicher, wenn es weniger wären, die sich einig sind, statt viele, die sich miteinander reiben?
Ja, ich weiß, solche Ideen gibt es, dass man sagen kann, wir machen vielleicht ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die einen können mehr Integration haben, die anderen müssen außen vor bleiben. Ich würde mir wünschen, dass wir das nicht nötig hätten. Aber dann müssen die Mitgliedstaaten sich bewegen. Ich hoffe ja auch, dass in Polen und in Ungarn ein Umdenken stattfinden wird, so peu à peu. Geht das ja auch mit rüber. Wir müssen erreichen, dass wir ein Europa haben, in dem wir auch die Kleineren bei hineinfinden, zu sagen, ihr gehört genauso mit hinzu und nicht nur die Großen, die dabei mit dominieren können. Hm. Nur im Alltag ist das leider noch gar nicht angekommen. Deswegen freue ich mich über diese Aktion, die wir haben, Pulse of Europe. Da sind sonntags um 14 Uhr lauter Europäerinnen und Europäer in lauter Städten in Deutschland, die werden immer mehr, die sagen, wir wollen für dieses Europa kämpfen mit all den Problemen, mit all den Schwierigkeiten, die wir haben, wie gut, dass dies Europa in dieser Institution gibt.
Herr Kossack, Sie sind der junge Mann in der Runde. Sie gehören auch mit dazu, die wahrscheinlich auf die Straße gehen. War es der Brexit und ist es Trump, dass Sie sagen, wir müssen jetzt Europa wieder stark machen?
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch nochmal so ein Weckruf für viele gewesen, die vielleicht lange gesagt haben, ja, eigentlich Politik, das geht mich nicht so richtig was an. Es ist sozusagen irgendwie alles geht so seinen Gang. Aber jetzt sind doch viele Leute, die ich kenne, mit denen ich viel diskutiere, die sagen, hey, da ist wirklich was in Bewegung. Das beunruhigt uns extrem, dass es eben solche populistischen Bewegungen gibt, dass es den Versuch gibt, viele Errungenschaften wieder rückgängig zu machen, die wir eigentlich für selbstverständlich hielten in einer freiheitlichen Demokratie. Mhm. Und da sehe ich das auch bei uns in der JEF, dass wir jetzt ganz viele neue Mitglieder in den letzten Monaten gewonnen haben, die jetzt sagen, jetzt muss ich mich einbringen in die andere Richtung.
Wir haben das Stichwort eben gehört, da läuft auch was schief. Was läuft denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines 28-jährigen Europäers, ich nenne Sie mal so, was läuft denn da schief aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, bei der Europäischen Union, da muss man zwei Seiten unterscheiden. Das eine ist sozusagen diese, man nennt das häufig Input-Legitimation. Das bedeutet sozusagen die Prozesse, wie demokratische Prozesse stattfinden, dass es einfach zu intransparent ist für viele Menschen. Zwar formal, juristisch mag das alles demokratisch sein, aber eben solange es eben keine klare europäische Regierung gibt, die eben von der Mehrheit im Parlament gewählt wird und das Parlament gewählt wird von allen Bürgern sozusagen Europas auf gleicher Augenhöhe, solange ist das für die Leute einfach zu unverständlich. Wer kennt schon alle europäischen Kommissare?
Hm. Können Sie denn verstehen, dass Nationen auch sagen, wir wollen das nicht alles in die Hand Brüssels geben, sondern wir wollen vieles im Land behalten und selber entscheiden können?
Also ich glaube, man muss eben schauen, was man heutzutage tatsächlich sinnvoll noch im eigenen Land behalten kann. Das soll ja auch weiterhin auf nationaler oder vielleicht sogar lokaler, regionaler Ebene entschieden werden. Aber eben die großen Herausforderungen, Klimawandel, internationaler Terrorismus und so weiter, die kann man nicht in einem kleinen Nationalstaat mehr bewältigen. Und da hat man sozusagen mehr Souveränität, wenn man diese Souveränität teilt mit den anderen europäischen Staaten, damit man gemeinsam eine starke Antwort geben kann.
Herr Hengsbach, ist es schon verwerflich oder gar nationalistisch, wenn Menschen sagen, dieses Europa ist mir zu groß, dieses Europa ist mir zu verwirrend, ich möchte es überschaubar in meinem Land haben, bewältigen und abstimmen?
Also ich halte diese Tendenz, die Herr Mann, der Herr Kossack eben auch nochmal für deutlich gemacht hat, einmal werden die mittelosteuropäischen Länder nicht verdächtigt, aber die sollen lernen. Der Westen muss lernen. Der Westen muss lernen, dass eben halt Nationen und auch Regionen mit einer ganz anderen Mentalität, als sie hier im Westen groß geworden ist, in die Europäische Union hineingekommen sind. Also wir können nicht einfach vom Westen her die Europäische Union definieren und sagen, so ihr kleineren Länder, ob das die Visegrad-Gruppe ist oder ob das jetzt die anderen mittelosteuropäischen Länder sind, ihr müsst uns hier anpassen. Mhm. Wir müssen den Respekt erstmal lernen vor der ganz unterschiedlichen Geschichte dieser bisher unter der Sowjetunion lebenden Völker, deren Mentalität, deren Interessen erstmal anerkennen und auch mal hinhören. Und deshalb meine ich, es geht nicht einfach, dass wir jetzt immer von diesen großen globalen Herausforderungen sprechen und darüber die Nationen oder das Nationale, auch den Charme des Nationalen und vor allen Dingen auch den Charme der Regionen verdrängen. Mir scheint ungeheuer wichtig zu sein, dass es eine Balance gibt zwischen den zentralen Institutionen, das ist also das ordentliche Gesetzgebungsverfahren mit Kommission, Europäischem Parlament und dem Ministerrat auf der einen Seite und den Bürgerinnen und Bürgern in den verschiedenen Ländern. Die Region und die Nation ist das, was die Menschen emotional als erstes bindet. Und danach kommen die größeren Einheiten, die Organe, die in Brüssel oder in Straßburg sich bewegen. Also mir geht es darum, diese Doppeldemokratie, die die Europäische Union ist, und das ist etwas Einzigartiges. Es gibt zwei Institutionen oder zwei Gebilde, die gleich souverän sind. Und die ursprüngliche Souveränität liegt natürlich erstmal bei den Bürgern und Bürgerinnen, dann bei den Nationen, bei den nationalen Parlamenten. Und die geben etwas ab an Souveränität in die europäische Ebene. Deshalb also diese Doppeldemokratie oder diese Doppelsouveränität, die muss in eine Balance hineingebracht werden. Und da geht es nicht um Vorrang des einen vor dem anderen, sondern um eine wirkliche gleiche Partnerschaft, die gilt fürs Innere und die gilt erst recht für das Verhältnis zu beispielsweise den afrikanischen Ländern oder anderen Ländern.
Thomas Mann, Sie sind Mitglied des Europäischen Parlaments, dieses Stichwort Doppeldemokratie. Mhm. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass immer mehr Menschen in den Nationalstaaten das Gefühl haben, doppeldemokratisch ist es nicht, sondern Brüssel wird krakenhaft immer mächtiger?
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, wenn die Mitgliedstaaten zusammenkommen, ob es die Staats- und Regierungschefs sind oder die jeweiligen Fachminister. Und wenn die dann ein Ergebnis bekommen haben, das zugunsten des eigenen Landes da ist, sagt man, wir haben uns in Europa durchgesetzt. Wenn wir nachher feststellen, dass irgendetwas rausgekommen ist, bei dem die Leute hinterher sagen, das war zwar gut, aber eigentlich sind wir gar nicht da einverstanden, dann sagt man, das sind die bescheuerten Leute in Brüssel. Diese Schwierigkeiten, die wir haben, ist doch, dass Europa so empfunden wird, das ist so ein großer Maloch, das ist ein großer Akteur, die versuchen alles zu bestimmen. Stimmt gar nicht. Wir haben doch in allen unseren Erklärungen immer deutlich gemacht, es gibt das Subsidiaritätsrecht. Also diese Doppeldemokratie ist doch klar. Wir höhlen doch nicht die Nation aus. Beim Einstieg in die Europäische Union musste man einen Teil der Souveränität abgeben, aber doch lange nicht alles. Wenn zum Beispiel in Deutschland die duale Ausbildung da ist, die halte ich für ein wertvolles Gut, das muss bleiben. Oder der deutsche Meisterbrief oder viele Dinge, die wir bei uns haben, das soll in den Mitgliedstaaten bleiben. Wir haben gerade das Thema der Sozialunion, ein wichtiges Thema, was wichtig ist. Wir müssen den Leuten klar machen, Europa muss sehr viel sozialer werden. Mhm. Und da gibt es die einen, die sagen können, das muss alles in europäischer Hand sein, europäische Arbeitslosenversicherung, Transferunion, dergleichen mehr, dem neige ich nicht zu, sondern zu sagen, lernt bitte von und miteinander. Versucht nicht, der große Macker sind die Deutschen, das sind wir übrigens nie, auch hier im Europäischen Parlament. Ich glaube, wir sind sehr, sehr behutsam. Brauchen wir nicht und sollen wir nicht. Wir können auch nicht alles und auch nicht alles besser. Aber das ist ein wichtiger Bereich, dass wir beide Dinge zusammenbauen. Da gebe ich Herrn Hengsbach absolut recht. Sie Regionen, die meisten Abgeordneten sind dabei, Nationen, aber genauso der europäische gemeinsame Weg. Und das muss ein Win-Win-System sein. Das ist die Balance, die er vorhin formuliert hat.
Sie haben zwei Begriffe genannt, die ganz wichtig sind. Darauf kommen wir gleich, nämlich den Begriff Sozialunion. Ich merke mal an, Angela Merkel hat gesagt, Europa ist keine Sozialunion. Der zweite Begriff ist Deutschland, um mit Ihren Worten zu sprechen, der Macker. Die speichern wir mal kurz, diese Begriffe. Bert Spielmann aus Petershagen. Guten Abend, Herr Spielmann.
Schönen guten Abend.
Sie haben das Wort zu Europa. Ja, guten Abend.
Oh, ich habe das Wort zu Europa. Ich möchte als erstes natürlich allen drei Vorrednern für ihre Meinung danken. Die finde ich total großartig. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich muss aber anmerken, dass ich eben erkennen muss, dass das jeweilige Volk eigentlich gar nicht richtig informiert wurde. Was passiert eigentlich mit uns? Was läuft da? Und viele Menschen suchen natürlich dann auch in ihren Ländern, in denen sie leben, eine bessere Chance. Denn machen wir uns nichts vor, wir haben das Europa der Ungleichgewichte. Eine bessere Chance. Die kriege ich doch nur, wenn ich woanders Arbeit habe. Und die möchte ich haben. Ich möchte sein, wo es schön ist. Mhm. Und wo ist es schön? Da, wo ich Arbeit habe, leben kann, meine Familie glücklich ist, wo ich keinen Krieg habe, wo ich sauberes Wasser habe, wo die Umwelt schön ist. Und ich möchte nicht da leben, wo meine Kinder irgendwelches Dreckswasser trinken müssen, wo dann irgendwelche Industrienationen weiterhin das machen dürfen, was woanders verboten wurde. Also, bindet doch die Leute ein. Sagt, wenn wir Europa sind, dann sorgen wir dafür, dass wenn jemand in Deutschland arbeiten möchte, auch ein Arbeitsplatz da ist. Und wenn meine Familie zu euch kommen möchte, dann sorge ich auch dafür, dass die Unternehmen, die uns einstellen, Integration fördern und nicht darauf gewartet wird, dass Initiativen gestartet werden, dass irgendwann festgestellt wird, ach der je. Entschuldigen Sie bitte.
Ja. Soll das europäisch gesteuert werden oder soll das in den Nationalstaaten gesteuert werden?
Ich bin der Meinung, dass es im Grunde ein Kodex sein muss, was die Industrie erledigen muss. Die Bevölkerung kann die Migration allein nicht stemmen. Wir haben es ja erkannt. Wirre Köpfe brennen mit Flaschen und schlagen die Asylheime kaputt. Ein Wahnsinn. Menschen riskieren ihr Leben. Warum wird die Industrie nicht eingebunden?
Wir sind beim Thema Europa. Ich würde gerne noch mal, Herr Spielhagen, Sie auf den europäischen Gedanken bringen. Ja, sagen Sie mal.
Wenn wir europäisch denken wollen, ist es überall die gleichen Werte zu schaffen. Eine Fabrik hat die und die Sicherheitsstandards, hat die Aufgabe, in Rumänien unter Umständen auch für das Abwasser zu sorgen, was entsteht. Genau nach deutschen Vorgaben oder nach vernünftigen europäischen gemeinsam erarbeiteten Vorgaben. Und die Geldverleiher, die denen das Geld leihen, dass sie da ihre Fabriken bauen können, die müssen halt mit weniger Rendite rechnen. Und das weniger Rendite haben wir jetzt gerade, Zinsen. Wir haben gar keine Rendite mehr.
Das Stichwort gleiche Werte, Herr Spielmann, ist ein wunderbares Stichwort. Und bei uns im Studio sitzt Daniel Kossack, das ist der Jüngste von der Organisation Junge Europäische Föderalisten. Was geht in Ihrem Kopf vor, Herr Kossack, wenn Sie hören, ja, wir müssen gleiche Werte herstellen? Geht sowas in Europa mit 27?
Also bei dem Beispiel, um das es ging, also zum Beispiel, dass eine Fabrik eben gleiche Umweltstandards in ganz Europa einhalten muss, das denke ich, ist auf jeden Fall wichtig, weil eben ja die Umwelt in ganz Europa sozusagen oder weltweit eben in Gefahr ist und weil vor allen Dingen, wenn wir einen fairen Binnenmarkt haben wollen mit einem offenen Markt, dann kann es nur einen fairen Wettbewerb geben, wenn eben auch diese Standards für Umweltschutz überall gleich sind und nicht sozusagen in einem Land man billig produzieren kann, weil man mit niedrigen Standards sozusagen sich einen schlanken Fuß macht und das dann exportiert in die anderen Staaten, ohne dass es Zölle mehr gibt. Also insofern ist das, glaube ich, schon ganz wichtig, dass es in so einer Frage dann tatsächlich einheitliche Standards gibt, die natürlich nicht irgendwie von Deutschland vorgeschrieben werden, sondern die gemeinsam beschlossen werden.
Ja, aber wer soll dafür sorgen, dass alle sich an diese Standards halten? Einer muss doch der Häuptling sein, oder nicht?
Naja, dafür gibt es ja dann letzten Endes die Europäische Kommission, die sozusagen Hüterin der Verträge ist, die eben Vertragsverletzungsverfahren dann einleiten würde, wenn in einem bestimmten Land solche Standards nicht eingehalten werden und die im Zweifelsfall das dann eben einklagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Das ist in einem Rechtsstaat ja irgendwie selbstverständlich und so sollte es sein.
Herr Hengsbach, Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, da gibt es eine Zerrissenheit zwischen West und Ost und auch eine Zerrissenheit zwischen Nord und Süd innerhalb der EU. Was machen wir dann mit dem Satz, ja, wir brauchen die gleichen Werte? Kann das überhaupt funktionieren?
Also ich kann das Wort Werte eigentlich schon gar nicht mehr hören, weil Werte sind so subjektiv und so unterschiedlich, wie viele Menschen es gibt. Wir müssten eigentlich über Rechte reden. Und da meine ich, dass die Europäische Union wirklich einen Schlamassel an Rechtsunsicherheit produziert. Weil es wurde eben schon angekündigt, meine Herr Mann hätte es angedeutet, es gibt drei große Gruppierungen oder Institutionen, die um die Entscheidungsmacht kämpfen. Und die streiten und kämpfen auch darum. Das ist einmal dieses aufgepfropfte Gebilde der europäischen Gipfel, also die Staats- und Regierungschefs. Die haben gar keine Gesetzgebungskompetenz, aber sie eignen sich oder reißen in gewissen Fällen, fallweise reißen sie da gleichsam die exekutive Kompetenz an sich. Auf der anderen Seite wurde eben schon genannt das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, an dem die Kommission beteiligt ist, vor allen Dingen erstmal das Parlament, die Kommission und der Ministerrat. Und drittens, wenn also beides nicht funktioniert oder wenn diejenigen, die die Kompetenz jetzt an sich reißen, an kein Ende kommen, dann fangen die einzelnen Mitgliedsländer an und schließen bilaterale und multilaterale Verträge, völkerrechtliche Verträge. Also sie haben drei Gruppierungen, die in der Europäischen Union miteinander um die letzte Entscheidungsmacht kämpfen. Und das schafft erstens Rechtsunsicherheit, da werden Verträge nicht eingehalten, also da gibt es Vertragsverletzungen. Und schließlich gibt es dann also auch den Rechtsmissbrauch.
Wenn Sie das so beschreiben, Herr Hengsbach, ist das schon ziemlich verwirrend. Haben Sie eine einfachere Lösung, dass das für den Menschen, für den normalen Bürger in jedem EU-Land durchschaubarer wird?
Ja, der Herr Kosak hat es eben, ich meine, es ist Herr Kosak, wer es gewesen hat, es eben genau genannt. Es muss ein durchsichtiges Konzept der Institutionen geben und es muss wirklich radikale Reformen im Hinblick auf eine europäische Konstitution geben. Das heißt, es erstmal das Parlament, das ist das Europäische Parlament und das sind die Parlamente der Mitgliedsländer. Zweitens, es muss eine auf gesamteuropäischer Ebene eine Exekutive geben. Die Kommission sollte das mal sein oder es ist nie geworden, aber ab und zu wird sie es mal. Und dann bräuchte es eine Länderkammer, wo also die Vertreter der einzelnen Länder in einer Kammer so vergleichbar, das ist alles nur vergleichbar, dem Bundesrat hier in Deutschland auch an der Gesetzgebungskompetenz beteiligt sind. Wenn das klar wäre, wie in einem Staat, nur ist das ja kompliziert, weil es eben halt ein Staatenverbund ist mit eben doppelter Souveränität und doppelter demokratischer Ordnung. Aber trotzdem müsste es für die gesamte Europäische Union eine wirkliche präzise und klare Kompetenzverteilung entsprechend der ersten, zweiten und dritten Gewalt geben.
Ralf Lehnert aus Kiel. Guten Abend, Herr Lehnert.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, erstmal ganz kurz zurückblickend. Ich finde, die EU hat sich viel zu sehr auf Wirtschaft, auf Finanzen und auf entsprechende Geschichten gestürzt. Und sie hat einfach, also das war mein Eindruck, sie hat immer gedacht, ja, naja, die kulturelle Annäherung etc., die ist gegeben und die läuft praktisch parallel mit. Nur als typisches Beispiel, Streichung der Mittel für das Europäische Jugendsymphonieorchester, es ist einfach eine Katastrophe. Ja, es ist ein eigentlich, man muss sich fast schämen für so eine Entscheidung. Es wurde dann ja zurückgenommen, aber trotzdem, das ist irgendwo ein Sinnbild der ganzen Misere auch. Und weitergehend, wir sehen, dass wir im Augenblick an einem Punkt sind, wo es einfach nicht weitergeht. Und ich bin der Meinung, Europa oder die Europäische Union ist einfach überdehnt, völlig überdehnt.
Was meinen Sie mit überdehnt?
Es sind zu viele Mitglieder. Es sind einfach zu viele Mitglieder und für mich sind im Augenblick oder zu viele unterschiedliche. Und wenn Herr Hengsbach sagt, wir sollten jetzt irgendwo mit Demut etc., wir sollten etwas von den osteuropäischen Ländern lernen, dann kann ich nur sagen, ja gut, was sollen wir jetzt bitte von Polen oder was sollen wir von Ungarn lernen? Denn die Änderungen, die sich in diesen Ländern ergeben haben, die führen doch letztendlich dahin, dass die Länder im heutigen Zustand überhaupt nicht aufgenommen werden würden. Und ich finde, man sollte doch, wir haben hier eine Union, eine höchst komplexe Union. Und diese sollte möglichst funktionieren. Und sie funktioniert nicht.
Gut. Mal ganz, Herr Lehnert, ich würde gerne Herrn Hengsbach dazu die Gelegenheit geben, auf Sie zu antworten, Herr Hengsbach.
Wir müssen einfach damit rechnen, dass die Traditionen oder die Gewohnheiten, die sich jetzt, also ich würde mal sagen, seit den römischen Verträgen im Westen gebildet haben, dass das nur ein Teil dessen ist, was jetzt gleichsam in den 27 Ländern akzeptiert wird, an Rechtsordnung, an Kultur. Und wenn Sie eben gerade auf die Kultur so viel Wert gelegt haben, dann ist es doch ganz klar, dass, und ich gebe Ihnen auch zu, dass der Binnenmarkt so dominant ist, dass er die sozialen Rechte, so wie Frau Merkel dann auch noch sagt, Europa ist keine Sozialunion, das ist doch nicht von den Völkern, sondern das ist doch hier von zentralen, von deutschen Regierungen aus ein Urteil gegen alles, was jetzt nur den Binnenmarkt ausmacht und die Währungsunion. Also Sie haben vollkommen recht, Europa ist wirklich gespalten, weil es mehr um das Geld geht, um die Finanzordnung und um den Binnenmarkt und nicht um die sozialen und die kulturellen Werte. Mhm. Und wenn Sie von kulturellen Dimensionen sprechen, dann müssen Sie anerkennen, dass Polen, Ungarn, die Slowakei, Slowenien, die Visegrad-Staaten oder auch Lettland und Litauen und all die Länder andere Kulturen haben, andere gemeinsame Vorstellungen vom guten Leben, als das hier im Westen so eingeübt wurde. Und das müssen wir erstmal akzeptieren, anerkennen und dann müssen wir in ein gemeinsames Gespräch, in einen Dialog eintreten, um zu einer gemeinsamen Regelung zu kommen.
Das klingt sehr geduldig, Herr Hengsbach.
Ja, aber Europa ist doch ein ein ganzes geduldiges Gebilde. Denn wir können, also wir, wir können schön sagen, wie Europa sein müsste. De facto ist es eben halt ein Gebilde aus so vielen unterschiedlichen Vorstellungen vom guten Leben. Die Regionen, das ist doch eine Goldgrube für die Identität vieler Menschen. Auch die Nationen haben ihre eigene Identität, ihr eigenes Profil. Und das ist das, was die Menschen in Europa zunächst einmal mögen, was ihnen am nächsten steht. Und alles andere kommt dann nach. Und deshalb meine ich, sollten wir erst einmal auch sehr stark den Akzent legen auf die Wertschätzung des Nationalen, nicht des Nationalistischen, des Nationalen, des Regionalen und dessen, was Heimat bedeutet.
Gut, Stichwort Heimat, Stichwort nationales Bewusstsein. Thomas Mann als Parlamentarier des Europäischen Parlaments. Ich würde gerne auch mal das Stichwort Wirtschaft aufgreifen. Da gab es den Kritikpunkt, ja, die EU, die denkt eigentlich nur wirtschaftlich. Alles andere wird ausgeblendet. Ist es aus Ihrer Sicht auch eine richtige Wahrnehmung?
Na, also der Aufbau der Europäischen Union hat natürlich mit Wirtschaft zu tun gehabt. Das war die Herkunft, die wir haben. Wir haben eine Wirtschafts- und Währungsunion jetzt aufgebaut. Das funktioniert in vielen Bereichen natürlich, das ist schon wichtig. Aber wir brauchen, und das ist richtig, wir brauchen ein soziales Profil, wie Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, gesagt hat.
Was heißt das konkret? Heißt das, wir haben eine Krankenkasse über ganz Europa? Heißt das, wir haben eine Rente?
Gar nicht. Ja, deswegen hat die Angela Merkel völlig recht zu sagen, wir sind noch keine Sozialunion, weil wir haben unterschiedliche Sozialsysteme in den Mitgliedstaaten. Das hat auch mit dem Thema Identifikation von Herrn Hensbach absolut mit zu tun. Da gibt es unterschiedliche Strukturen. Wir können nur versuchen, sie aufeinander zuzuführen. Dafür haben wir Sozialpartner. Die bringen wir, ich bin ja im Beschäftigungsausschuss und im Wirtschaftsausschuss, also in beiden Bereichen, die zur sozialen Marktwirtschaft mitgehören. Wir arbeiten daran, dass wir ganz konkrete Möglichkeiten geben, dass die Mitgliedstaaten spüren, wir haben einen europäischen Mehrwert. Zum Beispiel die europäische Jugendgarantie. Die hilft, den Jugendlichen aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Damals gegen großen Widerstand der Mitgliedstaaten. Eine Jugendbeschäftigungsinitiative von 6,4 Milliarden Euro steht zur Verfügung. Wir helfen denen, um nicht zu sagen, junge Leute, ihr seid zum falschen Zeitpunkt geboren.
Herr Mann, ich bin gerade Italiener oder Grieche und höre, was Sie sagen und würde mich, glaube ich, furchtbar ärgern.
Ja, zu Recht auch. Herr Mann, der Binnenmarkt ist so dominant, dass zum Beispiel soziale Grundrechte von Arbeitnehmern auch durch den Europäischen Gerichtshof neuerdings, sogar also die Frage der deutschen Mitbestimmung, in Frage gestellt werden, weil diese sozialen Regelungen in einzelnen Ländern die Wettbewerbsregeln auf dem Binnenmarkt beeinträchtigen. Das ist das Problem, was ich meine, wenn Frau Merkel sagt, es gibt keine Sozialunion. Es gab in Europa oder es gibt in den europäischen Verträgen sehr stark den Akzent auf die Angleichung der regionalen Unterschiede. Der wirtschaftliche, der soziale und der territoriale Zusammenhalt ist ein großes Ziel der Europäischen Union. Aber im Binnenmarkt herrschen einfach die Gesetzgebung des marktradikalen und des wirtschaftsliberalen Erbes. Mhm. Und in der Währungsunion gibt es eine eigene Entsolidarisierungsklausel, nämlich dass für die Schulden eines Landes ein anderer Staat oder die Gemeinschaft der Staaten in Europa nicht haftet. Das ist eine Verweigerung des sozialen Transfers, den glücklicherweise die Europäische Zentralbank jetzt doch leistet.
Aber was wir gerade machen, da muss ich eine Antwort geben. Ja. Was wir jetzt gerade machen, ist doch, wir arbeiten an einer europäischen sozialen Säule. Die Säule heißt nicht, Europa alles gleich zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass die Menschen und in den Regionen mit den großen Problemen sagen können, welche Antwort hat Europa? Und die haben wir. Wir haben europäische Regionalfonds. Die sollen helfen, Regionen mit Strukturproblemen für Veränderungen zu sorgen. Wir haben den Europäischen Sozialfonds, an dem ich seit Jahrzehnten mitarbeite, damit wir die Möglichkeit schaffen, dass junge Leute den Abschluss bekommen, dass Meister, die aus ihren Betrieben herauskommen, die Chance haben, in anderen Teilen von Europa tätig zu werden, um zu sagen, wir können das, was wir an Erfahrung haben, da anbringen. Das heißt, wir haben eine Fülle von Instrumentarien, die wir schon beschlossen haben, dafür zu sorgen, dass wir Schritt für Schritt diese teilweise gravierenden Unterschiede mit verändern.
Sie wollen
ich
also
bin
sagen,
doch froh, dass wir das haben. Daran arbeiten wir.
Ich freue mich, wenn Sie heftig debattieren, aber lassen Sie mich kurz dazwischen nehmen, mit einer kurzen Antwort bitte. Sie sagen also, dass Sie auf dem Weg sind, die Jugendarbeitslosigkeit in den südeuropäischen Ländern zu bewältigen.
Wir arbeiten auch daran, aber nicht nur in südeuropäischen Ländern, sondern auch in anderen Teilen, indem wir sagen können, wir geben denen die Chance, dafür zu sorgen, dass sie Abschlüsse kriegen können. Dass sie in der Lage sind, dafür zu sorgen, für Veränderungen zu haben. Nur die Mitgliedstaaten müssen mitarbeiten. Sie müssen andere Strukturen machen. Die duale Ausbildung bei uns in Deutschland ist doch ein gutes Beispiel. Eins von mehreren.
Herr Mann, das würde ich auch gar nicht bestreiten, was Sie da so schöne Dinge sagen. Aber es ist doch...
echte Fakten.
Ja, das Faktum ist das, dass beispielsweise durch die sogenannte Schuldenbremse, durch die massive Intervention der Nordeuropäer, also unter der Führung von Deutschland, Herrn Schäuble, dass da gerade in den Ländern ein Sparkurs gefahren wird und eben halt praktisch diese Anliegen, die Sie erwähnen, wieder zunichte oder jedenfalls eingeschränkt und zum Teil auch zunichte gemacht werden. Was ich nicht bestreite, was Sie erzählt haben, ich will nur darauf hinweisen, dass der Binnenmarkt einen Großteil dessen, was an sozialen Grundrechten in den einzelnen Ländern vorhanden ist, möglicherweise verdrängt. Und dass die Währungsunion durch diese Entsolidarisierungsklausel, wie ich das nenne, also die No-Bailout-Klausel, es verhindert, dass eben halt ein Sozialtransfer von den wohlhabenden Ländern, beispielsweise Deutschland, dass also die Überschüsse an Export und Zahlungsbilanz produziert, auch in die südlichen Länder hineinkommt. Mhm. Dass nicht auf der einen Seite Deutschland Überschüsse produziert und damit die Ungleichgewichte in den anderen Ländern, nämlich die Defizite der Zahlungsbilanzen, auch nochmal erzeugt. Das möchte ich verhindern.
Gut, hier machen wir mal einen Punkt. Wir machen jetzt mal kurz einen Punkt, meine Herren, weil wir haben auch Hörer, die gerne mitdiskutieren würden. Sie beide könnten die Sendung bestreiten, da bin ich mir ziemlich sicher.
Stundenlang nicht.
Irgendwann ist auch gut. Thomas Borowski aus Recklinghausen. Guten Abend, Herr Borowski. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten, aber die Herren haben sich
mit... ich habe aufmerksam zugehört. Ich finde das interessant. Ich will mal was ganz Naives sagen. Was mich beeindruckt ist, dass ich unlängst hörte, die amerikanische Administration versucht, mit einzelnen Mitgliedsländern der EU Kontakt aufzunehmen, um einzelne Wirtschaftsabkommen zu schließen. Und soweit es durch die Presse übermittelt wurde, haben diese betreffenden Länder immer auf die Zuständigkeit von Brüssel, das heißt auf die europäische Einigung verwiesen. Sowas beeindruckt mich, weil das heißt, dass für bestimmte Fragen, wie ich finde, in einem ganz guten Sinne ein Teil der Souveränität abgegeben wurde. Ein anderer Aspekt, den ich auch noch mit nennen möchte, ist, wir würden uns doch, hätten wir diese Art von Einigung, die 57 angefangen haben, das sind ja, lassen Sie uns in Ruhe angucken, das sind 60 Jahre, das ist ja noch nicht mal ein Jahrhundert. So eine Art von Einigung und so etwas als Basis zu nehmen, hat doch erst ermöglicht, dass wir uns dafür interessieren, dass es in bestimmten Teilen Portugals und Griechenlands Jugendarbeitslosigkeit gab oder gibt. Dass die Basken sich mit ihren Nachbarn verstehen oder nicht verstehen. Also ich will damit sagen, dass wir in Gegenden gucken und uns für Gegenden interessieren, für die wir uns ohne diese vielen Einigungsmöglichkeiten noch gar nicht interessiert hätten. Und da beeindruckt mich meistens mehr das Angenehme, von dem sich füreinander und miteinander interessieren.
Herr Borowski, Sie sind so wunderbar konstruktiv.
Wir stärken auch uns für andere Regionen der Welt stärker zu interessieren. Und weniger die Reibungsverluste zu sehen. Bei allem Verständnis für noch viele Ungerechtigkeiten. Ist ein bisschen naiv, ich weiß.
Nee, das klingt gar nicht naiv, das klingt konstruktiv. Deshalb meine Frage an Sie, Herr Borowski. Haben Sie auch eine Idee, wie es noch besser weitergehen könnte?
Manchmal mit ein bisschen Gelassenheit. Wenn zum Beispiel aktuell Frau Merkel sagt, wir haben keine Sozialunion, dann nehme ich das zur Kenntnis. Aber der Wähler entscheidet beim nächsten Mal. Der Wähler entscheidet auch. Da bin ich ein bisschen naiv. Wir entscheiden auch über die Zuständigkeit von Strukturen. Wir stärken Parlamente oder wir stärken den Ministerrat oder wir stärken auch andere europäische Institutionen, indem wir es in die Diskussion reinnehmen. Eben wurde der Europäische Sozialfonds genannt. Das hab ich kennengelernt, weil ich als Fachmann mich da um Mittel mal bemüht habe für so ein Jugendprojekt. Das hat es ja noch weitere 10 Jahre vorher gar nicht gegeben. Also ich versuche mich an dem zu orientieren, was uns weiterhilft. Und wenn ich heute Reisen nach Polen mache, dann nehme ich dort eine andere Atmosphäre wahr als noch vor 20 Jahren, weil es dieses Gefühl von Zugehörigkeit gibt. Und dann gucke ich mir zwar die einzelne Regierung und die einzelne Mehrheit jetzt an, aber manchmal atme ich auch aus und sage, nee, es ist deckt ja nicht alles ab. Es gibt eben auch viele andere Menschen in diesen Ländern oder auch in den baltischen Ländern.
Gut, vielen Dank, Herr Borowski. War überhaupt nicht naiv, war ziemlich deutlich und klar. Vielen Dank. Ich würde gerne auf das Wort Solidarität nochmal zurückkommen. Daniel Kossack, Sie von den jungen Europäern. Wie würden Sie sagen, wie ist es mit der Solidarität bestellt in Europa?
Ich würde sagen, Herr Borowski hat eben ein ganz tolles Stichwort genannt, nämlich er hat den Sozialfonds kennengelernt als Fachmann. Und ich glaube, wenn wir wirklich ein solidarisches, soziales Europa haben wollen, dann ist es immer ganz wichtig, dass das tatsächlich für die individuellen Bürgerinnen und Bürger auch erfahrbar ist. Und deshalb würde ich da auch Thomas Mann widersprechen. Der hat sich ja gegen eine europäische Arbeitslosenversicherung beispielsweise ausgesprochen. Und ich glaube schon, dass wir so etwas brauchen, damit eben auch die Individuen ganz klar merken, individuell habe ich einen solidarischen Anspruch an Europa. Das wird sozusagen ein Mindeststandard sein. Das muss nicht heißen, dass alles gleich gemacht wird. Es kann trotzdem noch auf nationaler Ebene noch Ergänzungen dazu geben. Aber sowas wäre ein ganz starkes Zeichen, wenn wir einen gemeinsamen Markt haben, dass wir dann auch sowas wie eine gemeinsame, ja, wir haben einen gemeinsamen Arbeitsmarkt auch. Und insofern bräuchten wir eigentlich auch sowas wie eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung.
Gut, das Wort gemeinsam ist natürlich etwas strapaziert durch die Flüchtlingsfrage. Da ist es mit der Gemeinsamkeit nicht so gut bestellt. Was macht Sie optimistisch, dass das gemeinsam funktionieren soll, wo es bei der Flüchtlingsfrage überhaupt nicht funktioniert?
Ja, Sie haben tatsächlich mit der Flüchtlingsfrage natürlich einen wunden Punkt angesprochen. Und da wird ja sozusagen auch gerne aus deutscher Sicht jetzt immer auf die anderen Staaten eingehauen, dass die sozusagen nicht bereit seien, jetzt die Solidarität auch mitzugehen. Aber da muss man natürlich eben sich auch an die eigene Nase packen, dass Deutschland eben bis vor wenigen Jahren da auch sich einen schlanken Fuß gemacht hat mit dem Dublin-Abkommen, sozusagen, da Deutschland keine Außengrenze hatte, dann eigentlich auch kaum Solidarität geleistet hat mit den damals südeuropäischen Ländern, die die ganzen Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich glaube, eben bei dem Bereich der Arbeitslosenversicherung, da geht es ja sozusagen tatsächlich um Binnenbereich Europas, und da wir eben schon diesen gemeinsamen Markt haben und einen gemeinsamen Währungsraum haben, ist es zumindest in diesem Raum dann irgendwann auch eine Zwangsläufigkeit, dass man so eine soziale Komponente auch einführen muss, sonst fliegt einem das Ganze irgendwann um die Ohren.
Herr Kossack, können Sie nicht einfach jetzt auf meine Frage, was den Binnenmarkt angeht und die sozialen Grundrechte der abhängig Beschäftigten oder der sozialen Sicherungssysteme, die angeblich auch nach den Urteilen des Europäischen Gerichtshofes, der ja sehr stark binnenmarktorientiert ist, den Binnenmarkt oder die Wettbewerbsregeln des Binnenmarktes beeinträchtigen. Erstens und zweitens die Währungsunion. Da ist doch die soziale Komponente, der Sozialtransfer, die Sozialunion, die ohne die eine Währungsunion überhaupt nicht funktionieren kann, die ist doch da nicht gegeben. Trotz ihrer der Bedeutung, die Sie genannt haben, was die Sozialfonds und dergleichen angehen.
Heißt das, Herr Hengstbach, Sie sind ganz klar für eine Sozialunion?
Ja, also ich sehe nur, dass das, was Herr Kossack eben in den europäischen Verträgen findet, ich würde dem, das würde ich völlig bestätigen. Die europäischen Verträge haben, ich würde meinen, eine sehr deutliche solidarische und soziale Dimension. Aber der Binnenmarkt, der jetzt unterhalb der römischen Verträge, unterhalb der EU und anderen Verträge läuft, und auch die Währungsunion, die überwiegend eine Frage der in der Regie der Eurozone läuft, da ist genau dieser Sozialtransfer oder die solidarische Verpflichtung und Wechselseitigkeit ausgeschlossen.
Gerhard Babirat aus Kiel. Guten Abend, Herr Babirat.
Ja, guten Abend. Und zwar folgendes. Ich habe einige Punkte. Einmal bin ich sehr zufrieden, dass wir Frieden haben auf der Welt und vor allem reisefrei. Also Frieden haben innerhalb Europas, meine ich, und Reisefreiheit. Das ist sehr wichtig. Auch der Euro ist auch sehr wichtig. Ich möchte mal hinweisen, Adenauer hat damals wegen der blauen Augen der Menschen, sondern als Bollwerk in den Kommunismus. Genauso wie die NATO, aus diesem Grunde gegründet worden ist. Heutzutage ist es so, zum Beispiel die Türkei, die in der NATO drin ist, verhält sich ganz und gar nicht europäisch, so wie man sich demokratisch verhalten sollte. Genau das gleiche mit Amerika, das jetzt die große Mauer baut. Und ich sehe mit großem Missbilligung, dass Europa im Zusammenhang mit der amerikanischen Industrie nur rüstet, um auf der ganzen Welt den Krieg zu machen. Mhm. Aus Europa. Dass sie eines Tages vorhaben, oder auch jetzt schon bereits vorhaben, die deutschen sogenannten Missionen auf der ganzen Welt als Weltpolizist. Das ist das Einzige, was die Bundeswehr im Grunde im Sinn führt.
Herr Barbierat, ich würde gerne den Aspekt aufgreifen, den Sie genannt haben, der wichtig ist, nämlich die Militarisierung, beziehungsweise soll Europa eine militärische Streitmacht werden. Thomas Mann, Sie sind der Parlamentarier. Würden Sie sagen, wenn wir von einem Europa sprechen, muss es das auch militärisch geben?
Also im Augenblick wird darüber nachgedacht, ob wir nicht stärkere Präsenz zeigen müssen in vielen Bereichen, gerade jetzt, wo die Amerikaner offenbar sich auf ihre eigene Scholle zurückziehen. Das kann nicht dazu führen, dass wir sagen können, wir machen eine gemeinsame Armee, sondern dass die Armeen, die da sind, besser zusammenarbeiten. Das wäre sicher eigentlich ein wichtiger Bereich. Bisher haben wir immer eins getan, wir waren immer defensiv. Wir waren immer dabei, und niemals aktive Akte zu machen. Das war genau der richtige Weg, den wir mit haben. Und dabei sollte es aus meiner Sicht auch mitbleiben. Verteidigung und Sicherheitsfragen sind genau richtig, aber nicht zu sagen, wir machen eine europäische gemeinsame Streitmacht. Darüber wird aber heftig debattiert. Also die Position, die ich vertrete, wird nicht von allen aufgegriffen. Deswegen war es gut, dass Jean-Claude Juncker gesagt hat, ich habe ein Weißbuch, ich habe 5 verschiedene Modelle, wie die Europäische Union sich entwickeln kann. Und das gehört in dieses Thema mit hinein. Bis zum September wollen wir aufgrund der Dialoge mit den Bürgern unheimlich viele Beiträge dafür haben, und zwar, wo geht es denn künftig lang?
Herr Hengsbach, was meinen Sie dazu?
Ja, also ich finde es erstmal gut, dass das Parlament sich eigentlich viel mehr Gedanken gemacht hat, als Herr Claude Juncker das da zusammengefasst hat oder in seinen Szenarien. Das ist ja ein Papier, das ist ja ein Bauchladen, da kann man sich irgendwas rauswählen. Und was man, was eigentlich auch ein bisschen von ihm so promoviert wird, außer dem großartigen Entwurf am Ende, diese Sache mit den 2 Geschwindigkeiten, was ich ja für einen fast einen hellen Wahnsinn halte, weil das die Spaltung Europas nur verstärkt. Aber Herr Mann, ich stimme Ihnen zu, wenn Europa sich verteidigen soll, dann musst du erstmal fragen, gegen wen wollen wir uns denn überhaupt verteidigen? Wo ist denn die Bedrohung? Die Bedrohung, die der IS darstellt, das ist nicht eine Bedrohung, die irgendein Staat jetzt der Europäischen Gemeinschaft als Bedrohung darstellt, sondern das ist die Spätfolge dessen, was die Amerikaner US-Amerikaner angezettelt haben mit den Achsen des Bösen und die sie bekämpfen wollen. Und daran leiden wir jetzt auch die Europäer, dass die diesen amerikanischen Wahn, diesen US-amerikanischen Wahn, gleichsam die Weltherrschaft, also jedenfalls die Dominanz in der Welt wiederzugewinnen, die sie nicht mehr haben, mitmachen wollen. Wenn wir uns verteidigen wollen, dann müssen wir erstmal den Gegner suchen. Und wenn der nicht da ist, brauchen wir auch keine große Verteidigung. Und mit dem IS muss man am Ende verhandeln. Man muss mit all den Leuten verhandeln, die jetzt gleichsam die ursprünglichen, durch die Kolonialmächte geschaffenen Grenzen im Nahen Osten wieder aufbrechen.
Herr Hengsbach, das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung, aber sicherlich wichtig.
Wenn wir von Verteidigung reden, dann müssen wir fragen, wozu die Verteidigung? Ist das nicht eine Aggression, was wir machen?
Barbara Mangels aus Bremen. Guten Abend, Frau Mangels.
Guten Abend in die Runde. Ich habe wahrscheinlich eine viel zu idealistische Vorstellung von Europa. Aber ich habe mich einfach gefragt, wie würde ich mich als ganz normaler Bundesbürger eigentlich in Europa am besten vertreten fühlen? Und da habe ich eigentlich nur die Idee, dass Europa sich so entwickeln müsste, wie die Bundesrepublik entwickelt ist oder organisiert ist, als föderaler Staat. Mhm. Und dann gibt es ein Parlament, das ich mitwähle, und ich habe vor Ort auch meinen Europaabgeordneten. Und ich habe sowas wie einen Bundesrat, was ja dann wahrscheinlich der Europarat wäre. Und dieser Europarat tritt immer dann mit als gesetzgebende Versammlung für Europa in Kraft, wenn an der europäischen Verfassung was grundsätzlich geregelt wird.
Ja.
Aber wenn entschieden werden soll, wie in Europa die Abgaswerte der Autos noch zulässig sind, dann könnte das normale Parlament entscheiden und dann würden auch nicht solche Dinge passieren, wie uns mit den Abgaswerten passiert sind.
Frau Mangels, das finde ich eine wunderbare, überschaubare Idee, und ich frage mal den Jüngsten in der Runde, Herr Korsak, ist das auch in Ihrem Kopf, es muss für die Menschen so werden, wie das Frau Mangels beschrieben hat?
Ja, ganz richtig. Sie hat ja den Begriff des föderalen Staates genommen, und wir haben ja als JEF, die jungen europäischen Föderalisten, eben diesen Begriff des Föderalismus auch ganz klar sogar in unserem Namen. Und ja, wir wünschen uns das eigentlich auch als langfristiges Ziel, dass es eben sowas wie einen europäischen Bundesstaat gibt.
Ah.
Ja.
Herr Hengsbach, Sie machen ein großes Haar. Heißt das ja? Heißt das ja, Erstaunen?
Nein, Herr Kosak, die Europäische Union ist kein Bundesstaat. Die wird niemals einer werden. Die Europäische Union ist ein einzigartiges Gebilde, wo eben halt die beiden Souveränitäten zusammenspielen. Und das, ich vermute, diese Idee, die vielleicht auch damals vor 60 Jahren irgendwo in den Köpfen gewirbelt hat, wir müssen auf einen Bundesstaat hin. Ich denke, das ist bei 27 souveränen Staaten eine Vision, die nicht realisiert wird.
Also doch zu groß?
Nein, nicht zu groß, sondern es geht darum, diese Balance spielen zu lassen, dieses Zusammenspiel aus der zentralen Souveränität und der Souveränität der Einzelstaaten. Das wird wahrscheinlich nicht so gehen, dass jetzt eine Kommission oder ein Parlament gegen alle anderen Parlamente aufsteht, sondern das ist eben die Verhandlungsform, in der auch Europa groß geworden und weiter geworden ist und wirklich auch umfangreicher geworden ist. Aber
wie nehmen wir den Menschen die Angst, dass sie nicht das Gefühl haben, meine Souveränität als Italiener, als Grieche, als Deutscher, die wird mir genommen. Wie nehmen wir den Menschen die Angst?
Genau darauf muss, meine ich, darauf müssen die zentralen Institutionen der Europäischen Union viel stärkeres Gewicht legen. Auf diesen Ausgleich, auf diese Balance, dass auf der einen Seite die Zentrale für bestimmte Aufgaben nur zuständig ist und dass der größere Teil der Aufgaben, die zu erledigen sind, durch die einzelnen Nationen und die einzelnen Staaten und die Regionen wahrgenommen werden.
Aber dann kann man doch ganz schnell in den Verdacht kommen, man ist ein Fan von Nationalstaaten und das ist Rückschritt.
Ja, das wird als Rückschritt bezeichnet. Es ist ein Rückschritt, alles in die Brüsseler Bürokratie hinein zu verlegen. Das, glaube ich, ist jedenfalls, was das Ressentiment vieler Menschen in den Nationen, in den einzelnen Staaten und auch in den einzelnen Regionen ausgelöst hat.
Einen Punkt haben wir noch nicht, den habe ich noch auf dem Zettel, nämlich die Rolle Deutschlands. Herr Mann, Sie haben vorhin gesagt, die Deutschen spielen nicht so die große Rolle oder sagen wir mal nicht die mächtige Rolle, die ihnen oft unterstellt wird. Aber ist es nicht so, dass Frau Merkel und auch Herr Schäuble eine ziemlich große Rolle in der EU spielen?
Also wir Deutschen, um das klarzustellen, wir treten nicht auf wie die Großhansels oder die protzsüchtigen Leute, die sagen können, hier, das ist unser Beispiel für alle anderen Mitgliedstaaten. Das machen wir weiß Gott nicht. Auf der anderen Seite braucht Europa natürlich auch gelegentlich mal sowas wie eine Führung. Führung heißt ja nicht, die anderen müssen sich da unterjochen. Dass Angela Merkel große Bedeutung hat, ja, manchmal sogar im Ausland etwas mehr als in Deutschland, aber das wird die Bundestagswahl nachher nochmal mit zeigen, ob das alles so bleibt. Sie hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass auch andere Mitgliedstaaten sich daran beteiligen. Hm. Und es eben nicht sein kann, dass die Mitgliedstaaten in der Regel europäische Maßnahmen torpedieren. Die sorgen doch dafür, dass immer eine Blockade entsteht. Wolfgang Schäuble ist ein Mann mit immenser Erfahrung, übrigens ein total überzeugter Europäer. Nicht jeder lebt mit seinen Lösungen, die er dort mit vorschlagen kann. Aber er sagt auch, die Länder müssen Reformen machen, damit sie dann sinnvoll investieren können.
Herr Hengsbach, ich würde gerne zum Schluss der Sendung, weil die Zeit läuft, Herr Hengsbach, was meinen Sie, welche Rolle hat Deutschland in dem Gebilde EU?
Also das Erstaunliche ist, dass von außen her Deutschland eine sehr zum Teil hegemoniale Rolle zugeschrieben wird. In Deutschland selbst von Habermas oder von Herrn Winkler oder von Herrn Münkler, für Münkler nicht von Herrn Winkler, wird diese Rolle aber absolut bestritten. Das geht, und ich meine auch, das geht nicht. Wenn ein Land und dieses wirtschaftlich sehr dominante Land jetzt auch politisch und sozial dominant werden will, dann schafft das Widerstände. Und die erleben wir ja. Ein Großteil der Widerstände in der Europäischen Union ist Widerstand gegen dieses ökonomisch dominant auftretende Deutschland und auch nochmal in der Währungsunion und im Binnenmarkt sehr dominant auftretende Deutschland. Ich meine, es muss eine, denke ich mal, eine Steuerungsgruppe vielleicht geben. Die muss aus kleinen Ländern und vielleicht auch aus einigen großen Ländern bestehen. Die Achse Frankreich-Deutschland, das ist ein Mythos, weil die auch oft sehr brüchig ist. Und das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und man kann auch nicht, wie Frau Merkel es mal versucht hat, mal Polen einladen und Italien einladen, um gleichsam den Schein auszulöschen, das würde Deutschland alles machen. Es muss also, meine ich, eine Steuerungsgruppe geben, die so eine Sprechergruppe auch vielleicht ist. Aber die Beteiligung aller Länder und aller Institutionen, denke ich, das ist wichtig. Und die Frau, die eben gesprochen hat, so ähnlich wie im Bundesstaat, aber nicht als Bundesstaat, so geht es nicht. Es muss ähnlich so sein, dass so ein Abstimmungsprozess in diesem Europa, in der Union, zustande kommt, der nicht an einem an einer Führungsrolle sich festmacht.
Sie hören, im Hintergrund läuft die Musik. Wir könnten noch, wer hat das vorhin gesagt, irgendjemand hat es gesagt, wir könnten noch stundenlang weiter debattieren. Das
Thema, war mein Vorschlag.
Gut, das Thema Europa bleibt uns erhalten, aber wir haben gleich die Nachrichten. Ich danke Ihnen für diese angeregte Runde und vielen Dank denen, die angerufen haben. Wir sprachen über 60 Jahre römische Verträge, welches Europa hat Zukunft, und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen geht es um ein Thema, was alle Eltern, alle Kinder, alle Schüler quält. Wir fragen, sind Hausaufgaben ein Problem? Der Zusammenhang zwischen Bildungschancen und Hausaufgaben. Das ist das Thema morgen. Sie können uns schreiben, ndr.de/redezeit, oder morgen um 20.30 Uhr anrufen. Sind Hausaufgaben ein Problem? Das ist das Thema morgen. Na, dazu fällt Ihnen was ein. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.